Im Kapitel 7.6 möchte ich Molekulardynamik beschreiben. Wie der Name schon andeutet, schaut man hier sich die dynamische Entwicklung eines Systems an, das aus Atomen besteht. Und diese Atome bilden dann eben sehr oft Moleküle. Und wir tun im Prinzip die Newtonschen Bewegungsgleichungen benutzen, um eine sogenannte Trajektorie zu generieren. Diese Trajektorie für ein System aus n Teilchen ist ein Vektor der Länge 3n. Und jedes Element dieses Vektors ist zeitabhängig. Wenn ich also diese Newtonsche Bewegungsgleichung analytisch löse, wenn ich analytische Trajektorien habe, dann kann ich im Prinzip zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Positionen aller Atome im System berechnen. Wir werden dann sehen, wenn man das numerisch löst, kann man es nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Atomposition erkennen, aber man kennt sie zu gewissen Zeitschritten. Ähnlich wie in einem Film, wo man verschiedene Frames hat, die dann aber auch trotzdem quasi kontinuierlich ablaufen. Wie Sie wissen, ist die Energie eine Erhaltungsgröße bei den Newtonschen Bewegungsgleichungen. Das heißt, ich kann die Energie kontrollieren. Die Energie ist meine Kontrollvariable. Und damit sind wir dann natürlich im mikrokanonischen Ensemble, wo die Kontrollgrößen eben die Energie, das Volumen und die Teilchenanzahl sind. Molekulardynamik war historisch gesehen das erste Gebiet, wo Computersimulationen verwendet worden sind. Und es gibt da einige sehr bekannte klassische Veröffentlichungen, zum Beispiel 1955 von Fermi, Pasta und Ulam, die damals ein System von nichtlinear gekoppelten Oszillatoren berechnet haben. Ja, wenn man lineare Kopplung hat, kann man es analytisch berechnen, aber nichtlineare Kopplung eben kann man bereits nicht mehr analytisch berechnen. Und das war eine zum Beispiel der ersten Anwendungen dann von solchen numerischen Molekulardynamik-Simulationen. Ja, wir betrachten jetzt also ein System, das in einem Volumen V sich aufhält und aus n Teilchen besteht. Und wie gesagt, wir haben das mikrokanonische Ensemble, da die Energie erhalten bleibt. Wir werden sehen, die Energie bleibt auch numerisch, zumindest approximativ, erhalten. Ja, wir werden jetzt einführen diesen Vektor R von T, der dann ein Vektor ist für das gesamte System, der also die Länge 3n hat und dann zusätzlich seine einzelnen Komponenten, die ich dann R Subskript groß i nenne. I ist dann also der Index des Teilchens und dieser Vektor Ri ist dann also ein Vektor der Länge 3. Wenn ich jetzt Molekulardynamik mache, muss ich eigentlich mehrere Schritte machen. Ich muss zunächst einmal irgendwelche Anfangsbedingungen formulieren. Das heißt, ich brauche Anfangspositionen für alle n-Teilchen in meinem System und dann entweder Anfangsgeschwindigkeiten oder Anfangsimpulse. Die Anfangspositionen wählt man typischerweise einfach aufgrund sozusagen vom gesunden Menschenverstand. Man muss vermeiden, zum Beispiel, dass man irgendwelche Konfigurationen generiert, die eine sehr hohe Energie haben. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn zwei Atome sehr nahe beieinander sind. Dann, wie wir wissen, gibt es sehr starke repulsive Kräfte und damit auch wird die Energie sehr groß. Man wird also versuchen, zum Beispiel, dass die Atome immer mindestens einen Abstand haben, der gleich ist zur Summe der kovalenten Radien. Wie man dann die Impulse bzw. die Geschwindigkeiten noch effizient generieren kann, werde ich dann im nächsten Kapitel besprechen. Ja, dann als zweites braucht man natürlich die Kräfte oder das Potenzial, weil wir ja wissen, dass in der Newtonschen Bewegungsgleichung, nicht wahr, die Kräfte vorkommen. Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Und wie man diese Kräfte jetzt berechnet, möchte ich in dieser Vorlesung nicht diskutieren. Wir nehmen einfach an, dass die gegeben sind. Nur als kurze Nebenbemerkung, im Prinzip müsste man diese Kräfte eigentlich quantenmechanisch berechnen, da die Elektronen verantwortlich sind für die Bildung von chemischen Bindungen und die Elektronen müssen wegen ihrer sehr geringen Masse eben quantenmechanisch behandelt werden. Solche quantenmechanischen Rechnungen kann man machen, die sind relativ aufwendig. Aber trotzdem auf modernen Computern sind die machbar und man kann also quantenmechanische Kräfte berechnen. Wenn die Berechnung der quantenmechanischen Kräfte sehr schnell passieren soll, kann man auch Approximationen verwenden, wie zum Beispiel sogenannte Kraftfelder, wo man einfach annimmt, dass die Teilchen durch gewisse analytische, relativ einfache Potenziale wechselwirken. Ja, dann der nächste Schritt, Nummer 3, oben auf Seite 81, das ist eigentlich dann der wichtigste. Ich muss dann ein Schema finden, wie ich eben numerisch diese Trajektorie propagiere. Das heißt, wie ich von einem Zeitpunkt t übergehe zu dem Zeitpunkt t plus Delta t. Ja, dieses Delta t wird auch der Zeitschritt genannt und es muss natürlich eine relativ kleine Größe sein, sodass, wie ich eben gesagt habe, dieser Film praktisch kontinuierlich abläuft, sodass also die Atompositionen sich nur wenig ändern von einem Frame zum nächsten. Ja, dann die Impulse muss man unter Umständen auch propagieren. Ja, und dann muss ich diese Sache einfach repetitiv wiederholen. Ich gehe jetzt zurück hier zum Schritt Nummer 2. Ich berechne also, ich habe jetzt neue Positionen, damit habe ich eine neue Energie, U von R von T, habe neue Kräfte, die werden berechnet. Und dann mittels diesen Kräften mache ich eben wieder auch den Update von meinen Atompositionen und meinen Impulsen. Und das wiederholt sich dann sehr, sehr oft. Ja, in solchen Molekulardynamik-Simulationen macht man typischerweise eine sehr, sehr große Anzahl von Zeitschritten, weil die Zeitintervalle, die einen interessieren, typischerweise sehr, sehr groß sind im Vergleich mit diesem Zeitschritt Delta T. Ja, wenn ich dann solch eine Molekulardynamik-Trajektorie habe, dann kann ich natürlich zeitliche Erwartungswerte ausrechnen. Und wir haben ja gesehen, dass für ein ergodisches System solch ein zeitlicher Erwartungswert identisch ist zu dem Ensemble-Erwartungswert, den man ausrechnen könnte, wenn man also die jeweilige Wahrscheinlichkeitsverteilung des Ensembles kennen würde. Ja, jetzt der wichtigste Schritt, wie gesagt, ist eigentlich dieser Schritt 3, wo ich eben diese sogenannte Propagation der Trajektorie mache, wo ich von einem Zeitpunkt t zum Zeitpunkt t plus Delta t übergehe. Und da werden diese sogenannten Verlet-Algorithmen verwendet, die eigentlich in drei Varianten vorkommen und die ich jetzt auch alle drei kurz erklären möchte. Der normale Verlet-Algorithmus oder auch einfach manchmal Positions-Verlet-Algorithmus genannt, kann ganz leicht hergeleitet werden durch eine Taylor-Entwicklung. Das ist dann die Gleichung Nummer 63. Ich betrachte einfach Ri von t plus Delta t, mache eine Taylor-Entwicklung um den Punkt Ri von t, habe dann den linearen Term Ri Punkt von t mal Delta t plus den quadratischen Term 1 halb Delta t Quadrat mal jetzt eben R2 Punkt von t. Ja, genau dasselbe kann ich jetzt auch machen für eine negative Zeit minus Delta t. Das Einzige, was sich dann ändert, ist, dass im linearen Term dreht sich das Vorzeichen um. Und dann, wenn ich jetzt Gleichung 63 und Gleichung 64 addiere, ja, dann erhalte ich diese erste Gleichung auf der Seite 82. Und wenn ich dann zusätzlich noch die Newtonschen Bewegungsgleichungen verwende, dann kann ich also die zweite Ableitung der Ortskoordinaten ersetzen durch die Kraft. Und ich erhalte dann mein Endergebnis, das ist diese Gleichung 65. Ja, was sagt die? Die sagt mir, dass ich die Position zum Zeitpunkt t plus Delta t berechnen kann. Wenn ich also die Position zum Zeitpunkt t kenne, nicht wahr? Das ist dieser erste Term, 2 mal Ri von t, minus habe ich dann Ri von t minus Delta t. Ich muss also auch noch ein zweites Set von Atompositionen kennen zum Zeitpunkt t minus Delta t. Also ich muss sozusagen zeitlich immer zwei Schritte zurück alle Atompositionen kennen. Ja, und dann natürlich habe ich noch diesen Term hier, wo mit den Kräften, der natürlich im Endeffekt verantwortlich ist für die Bewegung der Atome. Ja, Sie sehen, in diesem Positions-Verlet tritt jetzt explizit keine Geschwindigkeit auf. Wenn ich jetzt Geschwindigkeiten berechnen möchte, dann kann ich das natürlich machen durch eine finite Differenz. Das ist dann die Gleichung 66. Ja, was ist eine finite Differenz? Sie kennen sicherlich aus der Mathematik natürlich die Definition von einer Ableitung, nämlich dass die Ableitung, nicht wahr, der Limes h gegen 0 ist von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Wenn man jetzt eben das h nicht gegen 0 gehen lässt, sondern bei einem endlichen Wert belässt, dann ist es eine sogenannte finite Differenz. Und das ist eben genau das, was Sie hier in der Gleichung 66 sehen. Eine ganz wichtige Eigenschaft von dem Verlet-Algorithmus ist, dass er zeitumkehrbar ist. Was bedeutet es? Ich kann jetzt in der ursprünglichen Gleichung für den Verlet-Algorithmus, also in der Gleichung 65, kann ich jetzt sagen, einfach ich gehe zurück in der Zeit. Das bedeutet, ich muss statt Delta T minus Delta T verwenden. Es stellt sich raus, wenn ich das mache, dann erhalte ich genau dasselbe, wie wenn ich die Gleichung 65 jetzt auflösen würde nach Ri von T minus Delta T. Ja, das bedeutet also Folgendes. Ich kann eine Trajektorie nach vorwärts in der Zeit propagieren, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann tue ich die Zeit sozusagen umdrehen. Ich tue in gewisser Weise die Geschwindigkeiten umkehren und kann dann zurückgehen entlang dieser Trajektorie. Und aufgrund dieser Eigenschaft ist es garantiert, dass wenn ich zurückgehe, dass ich dann exakt dieselben Atompositionen generiere, die ich sozusagen auf dem Hinweg auch besucht habe. Diese Zeitumkehrbarkeit ist wichtig, weil daraus folgt, dass es keinen sogenannten Drift der Energie geben kann. Es stellt sich heraus, wenn man andere Diskretisierungen der Newtonschen Bewegungsgleichung verwendet, gibt es oft diesen sogenannten Drift, was bedeutet, dass die Energie konstant, also in jedem Zeitschritt zunimmt oder abnimmt, was natürlich unvereinbar ist mit dem Verhalten der analytischen Trajektorien, wo die Energie eine exakte Erhaltungsgröße ist. Ja, jetzt, wenn man diesen Verlet-Algorithmus verwendet, ist zwar die Energie keine exakte Erhaltungsgröße, sie oszilliert vielmehr um den exakten analytischen Erhaltungswert, aber solche Oszillationen sind relativ harmlos. Was Problem bereitet, ist eben dieser sogenannte Drift. Und da kann man sofort durch einen sozusagen Beweis, durch Widerspruch sehen, dass dieser Drift eben nicht möglich ist, wenn man diese Zeitumkehrbarkeit hat. Also nehmen wir an, jetzt zum Beispiel dieser Verlet-Algorithmus würde zu einem Drift der Energie nach oben führen. Dann könnte ich jetzt also eine Trajektorie propagieren und ich weiß, die Energie wird dann also immer zunehmen. Und dann tue ich jetzt plötzlich zurückgehen in der Zeit. Und da müsste ich jetzt ja auch dann annehmen, dass die Energie immer nach oben geht. Wir wissen aber, dass wir exakt dieselben Konfigurationen besuchen, also dieselben Atompositionen, dieselben Impulse. Und damit kann das nicht sein, dass die Energie nach oben geht. Ich habe also einen Widerspruch. Das heißt, es kann bloß Oszillationen geben, aber nicht solch einen systematischen Drift. Die nächste Variante von der Familie dieser Verlet-Algorithmen ist jetzt der sogenannte Velocity-Verlet-Algorithmus. Und den kann man auch wieder herleiten, dadurch, dass man Taylor-Entwicklungen macht bis zum quadratischen Term. Das ist dann gezeigt in der Gleichung 67. Ich mache also eigentlich genau dasselbe wieder, was ich auch schon bei dem normalen Verlet gemacht habe. Ich mache eine Taylor-Entwicklung von Ri von t plus Delta t bis zum quadratischen Term und tue dann okay die zweite Ableitung der Atomposition gleich ersetzen durch die Kraft. Und dann tue ich jetzt zusätzlich zurückgehen in der Zeit. Ich tue also die Atomposition R von T generieren aus den Atompositionen R von T plus Delta T. Jetzt dann diese Gleichung 68. Und wenn ich jetzt diese Gleichung 67 dann einsetze in die Gleichung 68 und dann die Terme noch ein bisschen rearrangiere, dann bekomme ich jetzt diese Gleichung 69, die jetzt dann zusammen mit dieser Gleichung 67 eben den sogenannten Velocity-Verlet-Algorithmus darstellt. Wenn wir uns nochmal jetzt die Gleichung 67 anschauen, dann sehen wir, um die Atomposition zum Zeitpunkt t plus Delta t zu berechnen, benötigen jetzt wir lediglich die Atomposition am Zeitpunkt t, also nicht mehr zusätzlich am Zeitpunkt t minus Delta t, wie es beim normalen Verlet der Fall war, aber zusätzlich benötigen wir eben auch noch die Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt t. Ja, und für den Update der Geschwindigkeiten, nicht wahr, in der Gleichung 69 ist es ganz ähnlich, um die neuen Geschwindigkeiten zu berechnen, brauche ich die alten und dann zusätzlich noch die Kräfte. Eine Dritte Variante jetzt aus dieser Verlet-Algorithmus-Familie, die wiederum mathematisch äquivalent ist, was ich jetzt nicht wirklich zeige, aber man kann zeigen, dass die mathematisch völlig äquivalent sind, ist der Leapfrog-Algorithmus. Da wird der Update der Geschwindigkeiten eigentlich in zwei Teilschritte aufgeteilt. In dieser ersten Gleichung Nummer 70 wird eine Geschwindigkeit am Zeitpunkt t plus 1/2 Delta t berechnet aus der ursprünglichen Geschwindigkeit und den Kräften. Dann im nächsten Schritt Gleichung 71 mache ich den Update der Atompositionen. Dann brauche ich auch wieder nur ein altes Set von Atompositionen und ein Set von Geschwindigkeiten, jetzt sozusagen an einem Zwischenpunkt, an einem Punkt t plus 1/2 dt. Und dann im letzten Schritt tue ich wieder ein Update machen der Geschwindigkeiten, berechne ich also die Geschwindigkeit v von t plus Delta t aus der Geschwindigkeit v von t plus 1/2 Delta t plus wiederum Kräfte. Ja, in diesen beiden Formulierungen, in dem Leapfrog-Algorithmus und in diesem Velocity-Relais, sehen Sie, dass ich jetzt in jedem Schritt Kräfte brauche, die an zwei verschiedenen Zeitpunkten berechnet wurden. Ich will natürlich vermeiden, dass ich pro Zeitschritt eigentlich die Kräfte zweimal berechne, weil die Berechnung der Kräfte ist typischerweise numerisch der teuerste Teil, also vor allem natürlich, wenn das quantenmechanisch gemacht wird. Ja, ich kann jetzt entweder, das ist die leichteste Lösung, einfach, wenn immer ich Kräfte ausrechne, die abspeichern und diese Kräfte, die jetzt die neuen Kräfte sind, die sind natürlich im nächsten Zeitschritt die alten Kräfte und damit habe ich immer die Kräfte zu zwei verschiedenen Zeitpunkten und muss in der Tat bloß einmal die Kräfte berechnen. Sonst kann ich auch, wenn ich die Kräfte zur Verfügung stelle, schon vom nächsten Schritt irgendein Update vorziehen und auf diese Art und Weise auch eben vermeiden, dass die Kräfte zweimal berechnet werden müssen. Ein Grund, warum ich jetzt auch zusätzlich noch diesen Leapfrog-Algorithmus vorgestellt habe, ist, dass mit dem Formalismus von diesem Leapfrog-Algorithmus kann man eine weitere wichtige Eigenschaft von dieser Familie der Verlet-Algorithmen zeigen, nämlich dass das Volumen im Phasenraum erhalten bleibt. Wir haben ja gesehen, als wir das Liouville-Theorem besprochen haben, dass die exakten analytischen Trajektorien diese Eigenschaft haben, dass das Volumen erhalten bleibt. Und das ist jetzt zum Glück auch der Fall in diesem Verlet-Algorithmus. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sozusagen das Volumen zum Beispiel im Phasenraum sich kontinuierlich verkleinern. Die Trajektorien würden dann alle fallen auf eine Hyperfläche, die man dann typischerweise einen Attraktor nennt. Und dann wäre es ja offensichtlich, dass man zum Beispiel Ensemble-Erwartungswerte nicht mehr als zeitliche Erwartungswerte berechnen könnte, weil eben die Trajektorie, nicht wahr, nach langer Zeit auf einem Untervolumen sich nur noch aufhalten würde, während unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung natürlich im ganzen Phasenraum von 0 verschieden ist. Und selbst wenn sie da sehr oft klein ist, ist sie doch im Prinzip 0 verschieden. Aber wenn es dann gewisse Gebiete gibt, die eben von den Trajektorien nicht mehr besucht werden, dann ist es klar, dass diese Äquivalenz von zeitlichen Mittelwerten und Ensemble-Mittelwerten nicht mehr gewährleistet wäre. Ja, wie kann man jetzt beweisen, dass das Phasenvolumen erhalten bleibt? Ja, ich habe jetzt hier auf der Seite 85 nochmal diese drei verschiedenen Teilschritte der Leapfrog-Formulierung hingeschrieben. Ich habe jetzt hier lediglich statt Geschwindigkeiten jetzt die Impulse verwendet. Und ich betrachte jetzt jede von diesen drei Gleichungen als eine Abbildung, wo nicht wahr ein Set von Koordinaten und Impulsen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebildet werden auf ein neues Set von Koordinaten und Impulsen eben zum nächsten Zeitpunkt. Also ich habe hier eine Abbildung und für solch eine Abbildung kann ich dann natürlich die Jacobi-Determinante berechnen. Und ja, das habe ich dann gemacht, zum Beispiel auf der Seite 86. Und da habe ich diese ganzen Jacobi-Determinanten berechnet. Also ich habe jetzt immer eine Größe zum Beispiel R und eine Größe R'. Die Größe R' ist also die Größe beim nächsten Zeitschritt, während die Größe R die Größe ist beim ursprünglichen Zeitpunkt. Selbe natürlich für die Impulse. Und wenn man dann eben jetzt diese Jacobi-Determinante berechnet unter Benutzung dieser drei Gleichungen auf der Seite 85, ja, dann findet man eben, dass sämtliche Determinanten 1 sind. Ja, die Werte sind hier, werden hier gezeigt. Und ja, das bedeutet auch, dass jetzt die Jacobi-Determinante der Gesamtabbildung, wo nicht wahr ein 6n, ein Vektor der Länge 6n zu einem bestimmten Zeitpunkt t abgebildet wird zu einem neuen Vektor der Länge 6m zu einem Zeitpunkt t plus Delta t. Diese Determinante muss dann auch 1 sein, weil wir haben ja keinerlei Kopplung zwischen den Propagationsgleichungen für verschiedene Teilchen und wir haben auch keine Kopplung zwischen den x- und y-Koordinaten. Das heißt, diese große Jacobi-Determinante, die wird aus lauter 2 mal 2 Diagonalblöcken bestehen, deren Wert ich nicht wahr ja hier berechnet habe. Und damit ist es klar, dass auch also diese Gesamtdeterminante 1 ist. Und nochmal, das bedeutet, dass das Volumen im Phasenraum erhalten bleibt.